In der Vorbereitung auf diese Abendstunde wurden meine Gedanken gelenkt auf das Thema der Bewährung. Und so habe ich jetzt das Thema überschrieben, bewährt und erprobt. Gottes Absicht mit uns Menschen ist doch die, dass er möchte, dass ein jeder Einzelne in seine Nachfolge tritt, sich von Herzen auch bekehrt. Aber Gott möchte uns einfach weiterführen und er möchte, dass ein jeder Einzelne hier einfach feste Tritte auch tut in der Nachfolge. Und Gottes Wort beschreibt es uns ja zum Beispiel auch in dem Johannesbrief sehr, sehr deutlich, dass er spricht von Kindern im Glauben, dann von Jünglingen, aber auch von Vätern in Christo. Und wir wollen zuerst auf den Gedanken der Bewährung eingehen, was mit dem allgemeinen Gottdienen auch zusammenhängt. Und da möchte ich uns aus Jakobus 1 ab dem zweiten Vers auch vorlesen. Jakobus 1, da heißt es so: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Als Bibelleser wissen wir, dass Jakobus hier in diesen nachfolgenden Versen, da möchte ich es nicht um der Zeit willen es alles lesen, geht er auf die Versuchungen, auf die Prüfungen noch ein. Und in den ersten Versen, da geht er auf die Versuchungen, und ich möchte es vielleicht so umschreiben, das sind Probleme, die eigentlich Gott seinen Kindern sozusagen schafft. Er sendet diese Probleme, möchte ich so sagen, damit die Echtheit unseres Glaubens geprüft wird. Und ab dem 13. Vers gehen wir dann auch auf solche Versuchungen, geht Jakobus ein, wo Satan uns versucht, aber dann mit dem Ziel, uns tatsächlich auch zu Fall auch zu bringen. Und hier lesen wir schon in diesem dritten Vers, dass diese Anfechtungen, dass sie ein besonderes Ziel auch ausrichten sollen. Und zwar heißt es hier, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also Gott sendet Situationen, Herausforderungen für uns, damit unser Glaube gestärkt wird. Aber das bedeutet für uns, dass wir in einer gewissen Prüfungsphase sind, dass wir eben bewährt auch werden sollen. Und ich weiß nicht, wie es uns geht, wie ist das innere Empfinden, wenn wir uns in einer Prüfung befinden. Wenn die Schüler bald ihr Abi schreiben werden oder dann etwas später auch die anderen Schüler ihre Prüfungen haben, welches Empfinden hat man, wenn man eine Prüfung hat? Ja, es ist eine gewisse Unruhe. Das ist nicht so, ne, dass man morgens irgendwie aufsteht und sagt, juhu, jetzt endlich die Prüfung. Hat mich schon die ganze Zeit gefreut, ja, dass es endlich soweit ist. Es ist, glaube ich, nicht so. Und doch, sagt Jakobus hier, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in solche Situationen kommt. Und da müssen wir schon feststellen, so etwas gefällt dem Fleische überhaupt nicht, aber Gott hat seine Absichten mit uns Kindern. Und in dem 12. Vers sagt Jakobus, dann so glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und zum Abschluss dieser ganzen Betrachtung über die Versuchungen kommt hier Jakobus eigentlich zu einer Seligpreisung, dass er sagt, selig ist derjenige, der diese Phase der Prüfung, der Probe wirklich bestanden hat. Ich glaube, uns ist auch bewusst, dass nicht jeder gewisse Prüfungen auch besteht. Ja? Es gibt immer wieder eine Situation, wo Menschen durch Prüfungen auch durchfallen. Und ich glaube, wenn wir so an die Schule denken, dann mögen das vielleicht nicht so viele sein. Aber im praktischen Leben, in unserem Glaubensleben, glaube ich, gibt es immer wieder, ja, Situationen, wo wir in Prüfungen uns befinden und dann aber irgendwie doch feststellen, ja, hätte ich besser handeln sollen, bin irgendwo doch zu kurz auch gekommen. Aber Jakobus preist diesen Mann, glückselig ist der Mann, glückselig die Frau, der die Anfechtung erduldet hat. Hier kommt das Wort der Geduld sehr deutlich auch zum Tragen. Und dann sagt er so, denn nachdem er sich bewährt hat. Also Versuchungen sollen, Prüfungen, Proben sollen dazu dienen, dass wir, ja, sagt mal, geläutert werden, dass wir erprobt, dass wir bewährt auch werden. Und dann sagt er hier, denjenigen wird die Krone des Lebens gegeben. Und ich glaube, das ist so wiederum ein Bild, was der Jakobus aus der damaligen Zeit auch nimmt, was in der Bibel auch öfters vorkommt. Das ist ja dieser Siegerskranz. Also derjenige, der wirklich ans Ziel gekommen ist, der all diese Anfechtungen, Proben erduldet hat, er ist ans Ziel gekommen und demjenigen, dem Überwinder, demjenigen, der sich's bewährt hat, dem wird diese Siegerskrone auch gegeben. Es ist ein wunderbares Bild. Wir können es eigentlich auf unser ganzes Leben auch anwenden. Ja? Das heißt, diese Siegerskrone, sie wird am Ende des Lebens tatsächlich überreicht. Aber ich glaube, dass wir es auch so anwenden können auf jede Prüfung. Ja? Wenn wir sie bestehen, dann wird sozusagen uns schon diese Vorgeschmack der Krone gegeben. Ja? Mach weiter so, du wirst eingehen auch in die Herrlichkeit. Bei dem Thema der Bewährung haben wir noch einen anderen Aspekt, und zwar betrifft es hier auch die Mitarbeiter, also all diejenigen, die in die Nachfolge getreten sind, und dann möchte Gott, dass aus dieser Schar der Nachfolger nicht nur, wie soll ich sagen, Menschen kommen zu den Gottesdiensten und etwas hören, sondern Gott möchte, dass aus seinen Nachfolgern Menschen erwachsen, die bereit sind, die frohe Botschaft des Evangeliums auch weiterzutragen. Und es gibt sehr viele Aufgaben im Reich Gottes, und uns wird zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 10, dort wird ja zu Anfang von den Ältesten gesprochen, aber dann geht Apostel Paulus auf die Diakone ein. Und dort heißt er so in dem 10. Vers, und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Diese sollen zuerst erprobt werden. Die müssen zuerst bewährt werden und dann sollen sie praktisch in diesem Amt auch diese Aufgabe ausrichten, wenn sie eben untadelig auch sind. Und meine Lieben, wenn hier schon dieser Maßstab angelegt wird, und in der Schrift werden ja die Diakone mehr, ich sag mal, für die irdische Versorgung, für die karitative Seite der Hilfe auch eingesetzt, wenn schon hier, sage ich mal, dieser Ansatz der Bewährung angewandt wird, wie viel mehr eigentlich für diejenigen, die dann auch in der geistlichen Arbeit auch tätig sind. Und nun wollen wir zu 2. Korinther 10 kommen und hier die Verse 17 und 18 lesen. 2. Korinther 10, hier geht jetzt Apostel Paulus auf einen Zusammenhang ein, der auch sehr, sehr interessant ist. 2. Korinther 10, Verse 17 und 18. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. So, wieder um des Zeitwillens möchte ich jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber hier geht es einfach darum, dass hier ist ja der zweite Korintherbrief und in dem Brief wird eigentlich Bezug genommen, dass der Apostel Paulus nicht nur den ersten Brief inne geschrieben hat, sondern noch einen Brief, der uns aber nicht hinterlassen wurde. Und in dieser Zeit, wo Apostel Paulus diese Gemeinde auch gegründet hat, haben zum Teil andere Irrlehrer auch hier versucht, die Arbeit zu tun und haben dann im Prinzip ja die Autorität des Apostels in Frage gestellt. Und dieses 10. Kapitel, es heißt bei mir in der Bibel, so Paulus verteidigt sein Apostelamt auch. Und hier kommt er jetzt hier zu diesem 17. Vers und sagt so, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Die anderen Mitarbeiter oder die falschen Apostel, wie es auch bezeichnet wird, sie haben sich wohl so aus dem ganzen Zusammenhang hin sich selber gerühmt, was sie alles können, was sie alles machen, wie gut sie vielleicht sind. Und Apostel Paulus sagt hier so, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Für uns ist es ganz wichtig, wenn wir auch etwas weitergeben, vielleicht aus unseren Erfahrungen mit dem Herrn, dann ist es wirklich zur Verherrlichung ja seines Namens und dass nicht irgendein Mensch hier auch gelobt wird. Und dann kommt Apostel Paulus zu dem Gedanken, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und aus diesem ganzen Zusammenhang möchte eigentlich Apostel Paulus Folgendes sagen. Ihr habt eigentlich ganz genau erfahren, wie ihr zu Christus gekommen seid, wie ihr neue Menschen geworden seid. Die Botschaft, die ich euch gebracht habe, sie war in Kraft und in der Beweisung des Geistes gewesen. Und jetzt geht es mir nicht darum, mich selber zu empfehlen, euch nochmal meine Glaubwürdigkeit irgendwie zu zeigen, sondern er sagt so, sondern der ist bewährt, den der Herr empfiehlt. Und die Frage ist, wie empfiehlt eigentlich der Herr? Und ich glaube, wir könnten so sagen, der Herr kann nur dann uns empfehlen, wenn er unsere Arbeit segnet, wenn er sich zu uns bekennt, ja, zu der Arbeit, die wir tun, wenn allgemeinen Aufbau stattfindet, wenn die Geschwister gestärkt werden, ermutigt werden, dann muss sich der einzelne Mitarbeiter überhaupt nicht selber empfehlen, sondern diese ganze Arbeit, sie wird allen, eigentlich die Arbeit sehen, hören, betrachten, sie ist eigentlich offenbar. Und so können die Geschwister im Prinzip das Ganze sehen und somit die Früchte der Arbeit, können wir so sagen, sie empfehlen auch den Mitarbeiter. Da muss der einzelne Mitarbeiter keine Sorge in dem Sinne tragen, um sich noch persönlich auch zu empfehlen. Interessant ist, was Apostel Paulus in Philipper 2 schreibt. Lasst uns auch mal das hier aufschlagen. Philipper 2 und hier von dem 19. Vers auch lesen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. In diesem zweiten Kapitel, was uns sehr bekannt auch ist, da geht Apostel Paulus zuerst auf Jesus Christus auch ein. Er schreibt dann etwas weiter auch von sich. Und dann steht ab dem 19. Vers eine Überschrift bei mir: zuverlässige Mitarbeiter. Und jetzt in dem ersten Schritt geht er hier auch auf den Timotheus ein. Und er sagt so: ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus, bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Apostel Paulus hat ein großes Anliegen gehabt, einen Einblick zu bekommen, wie es tatsächlich den Geschwistern zu Philippi auch geht. Das ist ganz natürlich, wenn man in dieser Arbeit steht, dann hat man Anteil eben an den Sorgen, an der Entwicklung auch der Geschwister. Und Paulus hat ja auch hier die Gemeinde gegründet, so ist es ganz nachvollziehbar. Und jetzt geht er aber auf den Timotheus ein und beschreibt ihn. Und er sagt hier in dem 20. Vers: denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Die Luther 2009 sagt hier so: denn ich habe keinen derart Gleichgesinnten, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Und dieser Vers, der hat mich persönlich, irritiert, muss ich wirklich sagen, dass ich dachte: Moment mal, von was sprechen wir jetzt? Apostel Paulus beschreibt hier den Timotheus, tut ihn als ein Vorbild hinstellen. Also es gibt keinen anderen, sagt er bei mir, der so oder derart gleichgesinnt ist mit mir. Und dann tut er die andere Seite beschreiben und sagt hier: der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Warum sagt er hier so frei von Falschheit? Und er geht dann noch auf die anderen hier ein und sagt: denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Und der Gedanke, der hat mich wirklich in gewisser Weise irritiert, dass ich mich gefragt habe: wie kann das eigentlich sein? Hat Apostel Paulus Mitarbeiter gehabt, die unterschiedliche Mitarbeiter, dass er den Timotheus ganz besonders hier hervorhebt, ihn besonders als ein Vorbild hinstellt. Und dann hat er aber auch Mitarbeiter gehabt, die sich offenbar irgendwie nicht bewährt haben. Denn er tut hier sehr, sehr klare Worte auch benutzen, ja, dass er sagt, dass eine gewisse Falschheit bei den anderen auch da ist, die aber trotzdem irgendwie wirken wollen in dem Werk des Herrn. Und er sagt dann hier ja: denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Und das ist etwas, wo ich mich gefragt habe: wie kann so etwas überhaupt sein? Es sind Mitarbeiter da, die wollen von ganzem Herzen doch Gott dienen, sie wollen anderen Menschen zu Jesus führen. Und auf einmal muss Paulus beschreiben seine Mitarbeiter, ja, eben mit diesen Worten. Sie suchen das Ihre, sie haben irgendwie eigene Gedanken, eigene Absichten und nicht eigentlich das im Endeffekt, was dem Jesus Christus auch dient. Und das ist schon etwas, glaube ich, vor dieser Gefahr waren die ersten Christen nicht gefeit, und vor dieser Gefahr werden wir auch heute, sagen wir, nicht bewahrt werden. Und das ist schon ein Thema, das mich irgendwie so angesprochen hat. Und jetzt kommt ja dieser nächste Vers, der Vers 22. Und da geht Apostel Paulus wieder auf den Timotheus ein und sagt: wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Apostel Paulus nennt nicht die Namen, dieser Mitarbeiter, die sich wohl nicht so bewährt haben. Aber jetzt in Timotheus erwähnt er namentlich und sagt, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Und meine Lieben, das ist, glaube ich, auch offensichtlich, dass jeder Dienst, ja, Gott beurteilt sogar, ich sage mal, die Gedanken unseres Herzens, die Absichten, aber der Dienst, ich sage mal, in der Öffentlichkeit mit Menschen, den können auch andere sehen. Da sind wir wirklich ein offener Brief. Und darum kann es wirklich auch gut beurteilt auch werden. Und er sagt, wie er sich bewährt hat, das wisst ihr. Das habt ihr alles mitbekommen. Und jetzt gibt er eine Antwort, wie das Ganze geschehen ist. Und er sagt so, es war so, wie ein Sohn an der Seite eines Vaters, da zitiere ich jetzt die Neue Genfer Übersetzung, wie ein Sohn an der Seite eines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Wie ein Sohn an der Seite des Vaters. Ich meine, Timotheus war ein geistlicher Sohn von Paulus, ja? Durch seine Arbeit ist er sozusagen zum Glauben gekommen. Das war sein Sohn gewesen. Aber er gebraucht hier noch aus einer Familie das Verhältnis zwischen einem Vater und einem Sohn. Und sagt, oder möchte es nur so betonen, in welcher Einigkeit auch sie beide gewirkt haben. Und wie ist eigentlich, wenn man jetzt... Wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, der Vater, er hat ja mit Sicherheit vielleicht mehr Erfahrung, wie auch immer, und der Sohn wird zumindest am Anfang, wird er mehr Handlanger sein, oder? Da heißt es so, bring das, bring jenes. Das sind einfach ganz kleine Schritte, die aber wirklich im Gehorsam befolgt werden müssen. Und wenn dann das Vertrauen des Vaters zu dem Sohn steigt, dann wird er ihm andere Aufgaben anvertrauen. Und irgendwann mal sagt der Vater, Sohn, du kannst die Aufgabe selber machen. So arbeitet eigentlich Vater und Sohn auch zusammen. Und das ist wirklich eine wunderbare Einheit, die hier Apostel Paulus beschreibt, zwischen ihm und Timotheus. Im Vergleich zu irgendwie anderen Mitarbeitern. Und er ermutigte ihn in 2. Timotheus 2, Vers 15, so. 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dieser Vers, er sagt mir Folgendes. Auch wenn die Geschwister zu Philippi, denn Timotheus als einen bewährten Mitarbeiter doch kennengelernt haben, so reicht es überhaupt nicht aus, sich einmal zu bewähren, will ich so sagen. Ja? Sondern es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wo wir uns bewegen und auch leben. Und darum sagt Apostel Paulus, strebe eifrig danach, dich als bewährt zu erweisen. Und jetzt habe ich einfach so ganz praktisch an das Leben gedacht. Das sind eigentlich Gottes Pläne mit uns, ja? Dass er aus uns etwas machen möchte, das wirklich ja, zu seiner Ehre ist, wo seine Gemeinde gebaut wird, wo sie gestärkt wird. Aber wie schaut es eigentlich bei uns persönlich aus? Vielleicht wird jemand sagen, ich habe mich in meinem ganzen Leben immer bewährt. Wenn es so ist, Gott sei Dank. Aber meine Lieben, wenn wir aufrichtig sind, dann würden wir, glaube ich, doch sagen, aber es war mit Sicherheit nicht meine Weisheit und nicht meine Kraft, sondern die Gnade Gottes hat doch so viel dazu beigetragen. Und diese Einstellung, sie lehrt uns einfach diese demütige Haltung. Auch wenn es Gottes Wille ist und wenn wir, so wie die Schrift sagt, von Sieg zu Sieg gehen, so sollen wir doch alle Ehre auch Gott geben. Aber auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, ich bin bewährt im Glauben, Aber gab es nicht in unserem Leben vielleicht gewisse Phasen, wo wir vielleicht auch versagt haben, wo wir vielleicht eine gewisse Aufgabe hatten und sie nicht richtig gemacht haben? Ist so etwas möglich? Ich glaube, durchaus. Durchaus. Und ich glaube, dieser Gedanke, er macht uns noch demütiger. Macht uns noch demütiger, weil wir persönlich unser Zu-Kurz-Kommen merken, dass wir hätten einiges besser machen, anders machen sollen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und meine Lieben, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Geheimnis des Wortes Gottes. Und das ist so interessant, wenn wir in die Bibel hineingehen, dass Gott gerade diejenigen, die sich nicht bewährt haben, die kann er später wunderbar gebrauchen. Das ist wirklich ein Geheimnis, wo wir nicht so in die Tiefen der Gedanken Gottes hineinsteigen können. Ich denke, uns alle ist dieser Petrus bekannt, ja? Der den Mund so voll genommen hat und für Christus alles machen wollte und wie er kläglich dann doch gescheitert ist. Alle seine Jünger lesen wir in Gethsemane, dass sie alle geflohen sind. Und sie haben alle vorher behauptet, dass sie genauso für Christus stehen werden. Aber der Punkt war einfach der, dass Jesus Christus trotzdem diesen Menschen die Verantwortung gegeben hat. Warum eigentlich? Weil sie sich gebeugt haben, weil sie es eingesehen haben und endlich verstanden haben, wenn wir überhaupt als bewährt in unserem Leben, sag mal, Schritt für Schritt gehen wollen, dann brauchen wir Christus. Ohne ihn können wir es gar nicht tun. Man hat vielleicht geeifert, man hat es gewollt, aber man stellt fest, es hat doch nicht geklappt. Meine Lieben, die Bibel ist eigentlich voll, will ich so sagen, von, wenn ich so, ich möchte nicht von Versagern sagen, aber doch von Menschen, ja, die versagt haben. Von Menschen, die sich nicht bewährt haben in ihrem Leben und trotzdem nimmt Gott diese Menschen, die unvollkommen sind, die aber schlussendlich wirklich sich unter die gewaltige Hand Gottes beugen, demütigen. Und mit diesen Menschen kann er dann weiter auch sein Reich bauen. Und schlussendlich können wir sagen, Gott geht es darum, dass er an unserem Charakter arbeitet. Es geht nicht um unser Wissen, es geht nicht um irgendwelche Gaben, die uns von Natur gegeben ist, sondern Gott arbeitet an uns, damit wir wirklich seinem Ebenbilde ähnlicher werden. Und meine Lieben, es ist doch so, man wünscht sich so sehr, dass jeder Einzelne, der sich bekehrt, sich doch bewähren möchte. Ja, dass er einen guten Anfang macht und dann wirklich so jeden Tag Schritt für Schritt einfach vorwärts geht. Und man schaut und denkt, es ist lauter Freude. Lauter Freude und Segen, wie eine Person sich entwickelt. Und wie ist es, meine Lieben, wenn jetzt, ich sage mal, vielleicht bei den Kindern die Prüfungszeit anfängt und unsere Kinder in die Prüfung, die schulische Prüfung gehen und sie zurückkommen und sagen, hab die Prüfung gut bestanden. Freuen wir uns damit? Amen. Jawohl, wir freuen uns doch mit. Wenn der andere wirklich eine schwierige Phase durchgemacht hat und er sich bewährt hat, ja, Gott sei Dank. Aber was machen wir eigentlich mit demjenigen, der irgendwie so traurigen Hauptes nach Hause kommt und sagt, Prüfung nicht bestanden? Was machen wir dann? Gottes Wort sagt, dass wir mit den Fröhlichen sollen wir fröhlich sein und mit den Traurigen? Ja, da können wir ruhig auch mitweinen. Ich glaube, es ist wirklich so, dass wir auch den anderen wiederum da abholen müssen und sagen, es ist nun mal passiert und da, ja, man kann die Sache nicht rückgängig machen. Aber es ist so wichtig, dass wir in diesen Situationen wirklich dieses Mitgefühl, dieses diese Barmherzigkeit auch dem anderen entgegenbringen, dass wir füreinander beten, dem anderen aufhelfen und sagen, das Leben, es geht weiter. Es geht weiter. Wir wollen zusammenstehen. Und wenn wir, glaube ich, so die einzelnen Facetten dieses Themas betrachten, dann können wir aber zu dem Punkt, glaube ich, ganz, ganz sicher kommen, wenn wir uns, sagen wir, nur auf Menschen verlassen wollen und schauen, dass Menschen sich immer bewähren, wir werden im Leben enttäuscht werden. Ist das so? Das ist wirklich so. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Weg und doch, wenn wir auf Menschen schauen werden, wir werden enttäuscht werden. Und darum möchte ich uns noch einen Vers zum Schluss geben aus Psalm 46, Vers 2. Da heißt es so, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und das wollen wir, meine Lieben, mitnehmen für unser Leben. Egal wie die Situation ist, Gott allein soll unsere Zuflucht, unsere Stärke sein. Und er allein ist tatsächlich dieser Helfer. Und jetzt wird es interessant. Der bewährt ist, nicht wenn Sonnenschein ist, ja? Sondern bewährt in Nöten. Und das ist der Gedanke, das können wir auf unser persönliches Leben anwenden, auf das Leben, ich sag mal, oder auf die Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters im Reich Gottes. Die Bewährung tatsächlich, sie geschieht in diesen Versuchungen, in diesen Prüfungen, in diesen Nöten. Da geschieht diese Bewährung und nicht, wenn lauter Sonnenschein um uns herum ist. Und darum wollen wir hier von Gott einfach, wie soll ich sagen, lernen, dass er wirklich bewährt ist in Nöten. Und er ist Zuflucht und Stärke. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Amen.